Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 25. März 2024, Montag, die Woche hat begonnen. Alles läuft wieder wie geschmiert und wer kämpft hier noch mit den Musikern? Niemand anderer als unser lieber Andreas. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, liebe Eva. Das nächste Mal nehmen wir lieber nur einen Gitarristen als die ganze Band hier. Das ist doch ziemlich aufwendig, ja. Also, kommen wir kurz zum Wetter. Heute wird es ein bewölkter, aber auch sonniger Tag sein. Also beides, das ist nichts Gegenteiliges hier, weil das sehr schnell Wetter, also wechselt. Du hatten wir gerade noch Sonne, jetzt ist aber ein bisschen gerade Wolke drüber. Wir haben eine leichte Eisschicht auf einem Teich, der vor uns liegt und im Hintergrund sehen wir dann eben halt den großen See und der changiert gewohnt silbergrau. Das ist, glaube ich, alles. Und wir haben ungefähr, oh, weiß ich, 2-3 Grad plus, schätze ich.
Ja, also, lieber Andreas, ich hatte hier die Jalousien ein bisschen runtergezogen, ja. Deswegen sieht es bewölkt aus. Wenn man da drunter vorschaut, siehst du, da kommt blauer Himmel.
Genau, da kommt blauer Himmel und ich musste gerade meinen Kopf auch so ein bisschen ducken, dass ich unter der Jalousie noch durchgucken konnte, wie es dann eben halt wirklich aussieht. Aber du hast recht, die Sonne kommt auch schon wieder raus, wie ich gerade sehe.
So, jetzt wisst ihr auch wirklich jedes einzelne Detail, weil wir natürlich wissen, dass euch das sehr interessiert. Wir beginnen gleich, wir haben heute echt einen aufregenden Tag und die Ereignisse überstürzen sich. Es ist ein historischer Tag, historisch, weil die gesamte Corona-Pandemie-Maßnahmen-Lockdown-Impfkrise auffliegt. Und wir kommen gleich dazu. Ich möchte vorher trotzdem mit einer anderen Meldung beginnen, nämlich gestern hieß es, in Spanien wird Telegram gesperrt. Wir haben eine Menge Zuschriften von euch bekommen. Was sollen wir machen, wenn es auch in Deutschland kommt? Also ich würde mal sagen, wir sind weit davon entfernt. Das ist wahrscheinlich überhaupt passiert. Ich will ganz kurz in die Meldung gehen. Das ist jetzt hier eine aus den spanischen Medien, nämlich von El Diario. Und das ist eine Tageszeitung dort. Und da heißt es, das nationale Gericht setzt die Sperrung von Telegram aus und bittet die Polizei um einen Bericht über die Inzidenz dieser Maßnahme. Also der Richter Santiago Pedras, der hatte letzten Freitag beschlossen, den Messenger-Dienst Telegram zu sperren, weil einige, die dort Gruppen, audiovisuelle Gruppen eingerichtet haben, beschuldigt werden, Raubkopien oder geraubte Inhalte zu hosten. 8,5 Millionen Menschen in Spanien nutzen Telegram und die waren alle, wir haben auch Zuschriften aus Spanien bekommen, ziemlich schockiert.
Naja, und für uns ist das natürlich schon ein Warnsignal. Wir müssen also sehen, dass man jetzt natürlich in jeder Form findet, wenn also bei ARD und ZDF zum Beispiel jemand lügen würde oder mit irgendwelchen falschen Zahlen, Daten arbeiten würde oder auch mit bestimmten Intellectual Property Law, wie heißt das, mit immateriellen Güterrecht, das heißt also quasi mit anderem geistigen Gedankengut arbeitet, da wird man mit Sicherheit ZDF nicht abschalten. Aber Telegram ist natürlich ein Dorn im Auge und aus diesem Grunde sucht man. Und aus diesem Grunde ist es auch deshalb wichtig, dass wir hier nochmal darauf hinweisen, dass wir unseren Telegram-Kanal komplett gespiegelt haben auf der Webseite www.eva-hermann.net. Genau, so ist es. Und da findet ihr im Prinzip die komplette Spiegelung. Und nochmal, wer sich auf Wissensmanufaktur oder auf der Eva-Hermann-Net-Seite anmeldet zum Thema Newsletter, der wird nicht vollgeschmissen. Es gibt nur ganz selten Newsletter, aber wir haben damit die Daten der Einzelnen, die Adressen der einzelnen Zuhörer, die uns weiter empfangen wollen und können sie sofort darauf hinweisen, wenn Veränderungen stattfinden. Also es wird definitiv unser Wort drauf, nicht für irgendwelche Werbezwecke genutzt oder irgendwelche anderen Dinge, die nicht seriös sind.
Ja, genau. Die Daten sind sicher. Ja. Kann man das so sagen?
Ja, also im Rahmen der Möglichkeiten auf jeden Fall verfolgen wir keine irgendwelche anderen Ziele damit.
Definitiv. Und wir geben die auch nicht weiter. Wir haben diese Einrichtung, diesen gespiegelten Telegram-Kanal deswegen installiert, damit wir, falls Frau Faeser oder wer auch immer auf die Idee kommt, Telegram zu sperren, ihr trotzdem auch die Podcasts und so weiter weiterhören könnt und alles, was im Telegram-Kanal passiert, eben auch dort verfolgen könnt. Das ist uns ganz wichtig. Man kann sich doch auch bei der Wissensmanufaktur anmelden für so ein Newsletter, oder?
Habe ich gerade gesagt. Wissensmanufaktur oder Eva Herrmann. Egal, einfach Newsletter anmelden und in dem Moment, wenn ein Problem mit Telegram entsteht, würden wir dann quasi jeden anschreiben können und sagen, unter der und der Adresse oder unter der und dem Zugang, es gibt ja auch die Möglichkeiten VPN-Tunnel und so weiter, wir können dann quasi sofort dann eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, wie man uns weiter erreichen kann.
Ganz genau. So, also das heißt zumindest, dieses Programm würde dann auf Telegram oder nicht auf Telegram, aber wie bei Telegram weitergehen. Ich erwarte trotzdem nicht, dass so etwas passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn hier heißt es jetzt, ja, das kann man jetzt doch nicht so schnell machen. Diese Sperrung muss jetzt erstmal wieder aufgehoben werden oder der Antrag auf die Sperrung. Heute hat der Richter, der zuständige Richter in einer Verfügung in Spanien, das Allgemeine Informationsbüro der nationalen Polizei aufgefordert, erstmal einen Bericht zu erstellen über diese Plattform und die Auswirkungen, die diese Sperrung eben auch auf die Nutzer haben könnte. Und diese Sperrung soll also jetzt erstmal, wie es hier heißt, ungefähr 75 Tage ausgesetzt sein. Das heißt, das sind 2,5 Monate. Ich könnte mir ja vorstellen, Andreas, dass man das einfach nicht machen kann. Und es sind ja verschiedene Anbieter, die dort eben dieses Programm Telegram anbieten. Und die sind aufgefordert worden im ersten Schritt, dass die nun Telegram abstellen sollten. Könnte es sein, dass die sich schlichtweg geweigert haben?
Das könnte natürlich sein, denn man muss eines sehen. In dem Moment, wenn man beispielsweise eine ganze solche Infrastruktur wie Telegram abschaltet, weil ein paar Leute auch kriminelle Handlungen gemacht haben damit, das kann man niemals ausschließen. Das kann WhatsApp nicht ausschließen, das kann niemand ausschließen. Aber daraus ein Pauschalverbot abzuleiten, eines gesamten solchen Systems, das ist schwer zu machen, weil es gibt immer noch erstens eine Unschuldsvermutung und zweitens, wenn man weiß, dass gezielt kriminelle Handlungen begangen wurden, dass man auch gezielt gegen diese Kriminellen vorgeht und nicht pauschal irgendwelche Infrastrukturen abschaltet. Aber das Thema ist eröffnet. Um auf der sicheren Seite zu sein, ist es sinnvoll, denn ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn plötzlich mal Telegram in Deutschland ausfällt, dann werden wir geflutet mit E-Mail-Adressen, mit E-Mails, die wir bekommen, die wir dann gar nicht mehr beantworten können, weil das einfach zu viel wird. Das sind eben halt einige 100.000 Menschen, wobei natürlich die auf Telegram, das sind ja dann die Abonnenten, die nur dort sind. Es sind ja auch schon viele, die bereits über unsere Seite evahermann.net bereits drauf sind. Also es ist ganz wichtig, dass wir da eben halt möglichst viele Adressen haben, um sie dann in einer Pauschalnachricht dann zu informieren.
Spanien hat 47 Millionen Einwohner, knapp 9 Millionen davon nutzen Telegram. Das ist eine ziemlich hohe Zahl. Ich denke mal mehr als in Deutschland, weil in Deutschland ist das ja immer noch Leugner, Verschwörer, sind es diese Gruppen, die Telegram, jedenfalls wenn es nach dem Innenministerium und den Bewertungen geht, die Telegram nutzen. In Spanien sind übrigens auch Rechtsexperten und Cybersicherheitsexperten auf die Matte gekommen und haben die geplante Maßnahme dieses Richters als unverhältnismäßig bezeichnet, da dies ja eine wahllose Sperrung impliziert, die 8,5 bis 8,9 Millionen Menschen, da weichen die Zahlen ab, die Telegram in Spanien nutzen, betreffen könnte ohne dass man eben zwischen denen unterscheidet, die Telegram rechtmäßig nutzen und denen, die das illegale Herunterladen von Dateien fördern. Also soweit diese Meldung, da war die Aufregung wieder umsonst. Es ist ja ganz spannend, dass hier auf jeden Fall Recht auch gesprochen wird und dass man sagt, das geht einfach nicht, dass man da jetzt eine ganze Gruppe von Menschen vorverurteilt in einen Topf wirft und ihnen sozusagen alles abschaltet. Ganz anders kann man im Nachhinein und damals natürlich auch schon beurteilen, Andreas, was in der Corona-Pandemie auf der ganzen Welt, aber explizit in Deutschland passiert ist. Und jetzt gibt es eine Aufarbeitung all das, was wir uns so sehnlich gewünscht haben, für uns alle her, dass da Licht ins Dunkel kommt, das ist jetzt passiert durch die Arbeit eines deutschen Journalisten, Paul Schreier, schreibt sich mit Y, ihr könnt ihn gerne auch mal euch ein bisschen näher im Netz angucken. Er ist Journalist, er ist Publizist, er ist Autor von Sachbüchern, von Spiegel-Bestsellern. Zum Beispiel hat er geschrieben 2014 zusammen mit Matthias Bröckers, Wir sind die Guten. Oder es gab seine Publikation Wer regiert das Geld? Andreas, dein Thema. Oder Chronik einer angekündigten Krise 2020, was damit wohl gemeint sein konnte. Das sind alles Spiegel-Bestseller gewesen und diese Chronik einer angekündigten Krise hat damals 2020 schon gezeigt, dass Schreier seinen Blick auf dem Thema hatte, nämlich der Untertitel lautete, wie ein Virus die Welt verändern konnte. Paul Schreier betreibt unter anderem das Portal Multipolar und dort ist ihm gelungen, dass geklagt wurde gegen das RKI, nämlich die Protokolle öffentlich zu machen. Und zwar die Corona-Protokolle, weil da ja wohl einiges im Argen lag. Und er hat es geschafft bei den Berliner Gerichten, dass da jetzt schon einiges veröffentlicht werden musste, aber das ist noch nicht alles. Da gehen wir gleich rein.
Ja, und wir bedanken uns natürlich auch als Kollegen bei Dr. Paul Schreier, der natürlich etwas Großes vollbracht hat, weil, um das mal mit den Worten von Gunter Frank, Dr. Gunter Frank zu beschreiben, der hat ja das Staatsverbrechen geschrieben, dieses große Werk, was ja in der Bestsellerliste ganz oben ist, auch in der Spiegel-Bestsellerliste. Das finde ich gewaltig. Und was wir hier haben, ist nämlich die Aufdeckung eines nun bewiesenen Staatsverbrechens. Wir haben jetzt eine Beweislage, die sagt, dass vorsätzlich wider besseren Wissens aus politischen Gründen gehandelt wurde. Und hier aus meiner Sicht ganz klar als Nichtjurist wage ich das mal zu beurteilen, alleine nur aufgrund meines normalen Menschenverstandes, dass hier eine kriminelle Handlung auf der politischen Ebene aufgebaut wird. Und jetzt ist es dringend, dass hier etwas ganz Großes passiert, aber darüber werden wir mit Sicherheit jetzt reden.
Ihr könnt euch erinnern, die ihr von Anfang an dabei gewesen seid, und das sind einige hier im Kanal, dass auch von Anfang an unser Fokus auf der Unrechtmäßigkeit der Maßnahmen gerichtet war. Und alles, was wir damals als Spekulation bezeichnet haben, als ja, Verschwörung, ihr wisst ja, wie wir damit umgegangen sind, auch der Spiegel, der uns damals hier durch den Kakao gezogen hatte, hatte uns ja auch solche Dinge unterstellt, dass wir das alles leugnen würden und so weiter. Also Corona-Leugner ist ja so eine der Hauptbegriffe, wenn es um das Diskreditieren von Kritikern gegangen ist. Und Paul Schreier, wie gesagt, ist es gelungen, mit seinem Magazin Multipolar da jetzt einzudringen. Und auf einmal, ja, was sehen wir denn auf einmal? Wir sehen, ja, diensteilfertige Journalisten, die sagen, ja, da müssen wir jetzt unbedingt aufklären. Zum Beispiel einer deiner absoluten Lieblingsmonitor-Chefredakteure, Georg Restle, Andreas, da gibt es hier einen Beitrag in der Berliner Zeitung, die seinen Auftritt wiedergeben, als er befragt wurde, Nein, er hat auf der Online-Plattform X, also ehemals Twitter, hat Restle geschrieben, nachdem jetzt das Ganze hochkocht: Wer die Corona-Protokolle des RKI ignoriert, also man nennt die Corona-Protokolle jetzt, macht seinen Job nicht richtig. Es gilt noch jede Menge selbstkritisch aufzuarbeiten, auch und gerade für die Medien. Und Andreas, es ist ja schön, dass das jetzt kommt, aber mit dieser Selbstverständlichkeit und dem Brustton der Überzeugung, als hätten diese Leute die ganze Zeit nichts anderes gesagt, bekommt man schon ein sehr flaues Gefühl.
Also ich mag es nicht, Personen zu bashen, aber Georg Restle stellt sich hier selbst als kompletten journalistischen Versager dar. Er outet sich regelrecht. Er war doch einer derjenigen, der die Nummer mit am höchsten gehalten hat, der das Spiel am deutlichsten mitgespielt hat, mit vielen anderen umstrittenen Journalisten. Also Restle ist ja einer der ganz umstrittenen, der ja nun auch in seiner Art und Weise bekannt ist dafür, dass er mehr ideologisch offenbar unterwegs ist als journalistisch tätig. Und sich jetzt so hinzustellen, genau wie Christian Siebert, den ich gesehen habe, der hat dann in dem Heute-Journal, glaube ich, dann, ach, da kommen wir noch drauf, dann auch ein Interview gemacht mit Herrn Laschet beispielsweise. Und wenn man sieht, was hier für Ausflüchte sind, und man merkt jetzt eines, die Panik wird deutlich in den Gesichtern, ob das eine Frau Büchs ist beispielsweise, die habe ich ja irgendwie ganz besonders gern, Frau Büchs vom Ethischen Rat, man muss sich vorstellen, es gibt einen Ethischen Rat, das ist Rat für Ethik. Auf jeden Fall ist es so, dass eigentlich Ethik ein rein individuelles, menschliches Konstrukt ist und mit Sicherheit nichts anderes. Und hier wird natürlich jetzt momentan Panik deutlich. Und jetzt ist es wichtig, hier genau den Finger weiter in der Wunde zu lassen.
Also erstmal, als die Protokolle veröffentlicht wurden, gab es gar keine Reaktion, außer natürlich hier in den Verschwörungsbereichen der Corona-Leugner. Die Welt hatte dann auch darüber berichtet, das ZDF hatte darüber berichtet und am Sonntag folgten dann der Spiegel und die Berliner Zeitung. Und die Berliner Zeitung berichtet hier in diesem Beitrag über Restle: Die Plattform T-Online berichtet mit dem diffamierenden Hinweis, dass die Quelle der dem Corona-Leugner-Milieu nahestehende Blog multipolar sei. Man kommt aber trotzdem an der Sache nicht vorbei, auch wenn man Schreier, Bestseller-Autor und sein Multipolar, diese Plattform gerne diskreditieren möchte. Man kommt damit nicht mehr durch. Andreas, und jetzt kann man so sehen, wie dann doch einige jetzt ganz schnell sich positionieren und sagen, ja, muss aufgeklärt werden, also ganz selbstkritisch müssen wir sein. Und wie Georg Restle das eben auch gemacht hat, indem er Bezug auf einen Bericht des ZDF genommen hatte mit der Überschrift »Die brisanten Corona-Protokolle des RKI«. Und was man da lesen kann, das könnt ihr euch mal beim ZDF aufrufen, die brisanten Corona-Protokolle des RKI. Da gibt es zahlreiche Kommentare und viele Nutzer bei X oder ehemals Twitter, die wundern sich demnach über den Sinneswandel des ARD-Journalisten und weisen darauf hin, üben Kritik, dass Restle und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ja gerade mit großer Härte gegen die Kritiker der Corona-Maßnahmen vorgegangen sind. Und viele Reaktionen dort erwecken den Eindruck, dass die Schreiber absolut verwundert sind. Das bemerkt ja auch die Berliner Zeitung. Da wird einer zitiert, der es gar nicht glauben kann, dass die Forderungen von Restle selbst veröffentlicht wurden. Und ein anderer fragt: Warum haben Sie die Information nicht freigeklagt? Warum müssen das kleine Internetmedien oder Privatleute machen? Wollten Sie sich beim Establishment nicht unbeliebt machen? Hatten Sie Angst vor Sanktionen?
Naja, wir sehen das ja so ein bisschen aus der Situation historisch verglichen mit dem Untergang der DDR. Die DDR ging letztendlich unter und unterm Strich gesehen waren plötzlich alle ehemaligen DDR-Bürger immer dagegen gewesen. Das, was wir hier historisch haben mit Corona, ist ein weit größerer historischer Vorgang als die Aufgabe der DDR. Hier geht es nämlich um eine verbrecherische Unterdrückung eines gesamten Volkes und ich muss mich zusammennehmen, hier meine Emotionen unten zu halten. Auf der ganz sachlichen Ebene haben wir eine Situation, dass die Medien, die medialen Mittäter der großen Massenmedien, die medialen Komplizen der großen Massenmedien letztlich mitgespielt haben, ein Staatsverbrechen mit durchzuziehen, überhaupt möglich zu machen. Und das wider besseren Wissens. Keiner kann sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Herrn Professor Bagdi gibt. Einen Herrn Wodak habe ich noch nie gehört. Die zeitgleich von vornherein im großen Stil, das sind nicht irgendwelche Verschwörer, sondern das sind hochgradige Wissenschaftler und die deutlich einen anderen Impuls reingegeben haben. Und wenn man das weggedrückt hat und hat dann gesagt, okay, wir haben die nicht ernst genommen, dann ist es nicht nur einfach eine fahrlässige Situation, sondern es ist ein bedingter Vorsatz, der hier hintersteht. Lange Rede, kurzer Sinn, in Anbetracht der Schäden, die vielen Menschen in Deutschland und auch auf der Welt durch eine Zugrundelegung von falschen Zahlen, Daten und Fakten, die Wissenschaft suggerieren sollten, aber nicht wissenschaftlich waren. Daraus leiten sich ja jetzt weit größere Fragen ab. Wie ist denn das mit dem Klima? Wie ist denn das mit der ganzen Putin-Wäscherei und dieser gesamten Impfung-Geschichte und so weiter? Wie ist das eigentlich mit BioNTech? Ist jetzt eigentlich nicht mal die Frage, dass Herr Sahin beispielsweise jetzt auch mal zu Rate gezogen werden müsste vor einem Gericht? Wie ist das mit den ganzen anderen Top-Managern der großen Konzerne, wenn sich jetzt herausstellt, dass viele Tote zu verzeichnen sind, gestorben sind und das unter diesen Bedingungen, nämlich vorsätzlich. Und das ist der Punkt.
Es könnte sein, dass ihr, die ihr vielleicht Stress mit euren Freunden und Familienangehörigen haben, weil eben genau diese Spaltung der Gesellschaft damit damals auch vorangetrieben wurden, dass ihr jetzt wirklich eine Menge Futter habt, um die Dinge zu befrieden. Denn wir brauchen ja offenbar immer heutzutage noch Beweise, wie jetzt melden es auch die Öffentlich-Rechtlichen, damit die anderen es glauben. Aber den Moment solltet ihr auch wirklich ausnutzen.
Ja, aber nicht mit dem Triumph bitte, um Himmels Willen. Denn dann macht ihr einen großen Fehler. Denn ihr dürft eines nicht vergessen. Die Menschen, die sich haben betrügen lassen, durch das RKI nachweislich betrügen lassen. Das ist ein Betrugsvorwurf, der hier steht. Genauso wie man übrigens in der Geschichte des RKIs auch in andere totalitäre Systeme zurückgreifen kann, wo bis hin zu den Euthanasiestrukturen und so weiter, diese gesamten Dinge, wie die Leopoldina natürlich auch, letztendlich schwerste Verbrechen zu beklagen waren. Und jetzt müssten sie sich wieder entschuldigen. Und ich frage mich, wie ein solcher Laden wie RKI und Leopoldina überhaupt noch aufrechterhalten werden können. Die hätten schon nach 1949 aufgelöst werden müssen. Meine persönliche Meinung dazu. Aber wenn wir jetzt mit den Menschen darüber reden, die sich haben impfen lassen, die jetzt übrigens auch in eine Angstsituation noch klarer reinrücken und auch nicht mal rauskommen, das ist das große Problem. Sollten wir besonders vorsichtig sein, sie nicht jetzt einfach als dumm deklassieren, sondern als gutgläubig. Das ist ein Unterschied. Und wenn wir mit diesen Gedanken herangehen, mit Liebe und mit einem Verständnis auch, dann ist es wichtig, dass die Menschen jetzt wieder zusammenfinden gegen die eigentlichen Täter. Es heißt immer, und das ist das, was man ständig hört und liest, wir dürfen auf gar keinen Fall jetzt Schuldzuweisungen machen. Und das ist der größte Irrtum. Genau das ist das Wesentliche. Wir müssen Schuldzuweisungen machen. Um nichts anderes geht es. Wenn nämlich ein Verbrechen begangen wurde, muss eine Schuld zugewiesen werden. Aber es gilt trotz alledem die Unschuldsvermutung. Und jetzt müssen die Leute vor einem Gericht und dürfen dann ihre Unschuld beweisen, beziehungsweise müssen dann auch, wenn sie schuldig sind, definitiv bestraft werden. Und bei so vielen Toten geht es nicht um irgendeine Petitesse. Hier wurde kein Auto geklaut.
Ich sehe jetzt hier bei einigen Portalen schon Kommentare wie, wir werden euch das niemals verzeihen. Das ist ja genau das, was du sagst. Das fällt in die Kategorie von Triumph und gleichzeitig von Unnachgiebigkeit. Auch da, man kann verzeihen, wenn es auch geahndet wird, wenn nicht nur sämtliche Fehler eingestanden werden, und zwar genauso öffentlich, wie es damals passiert ist, von Politikern, von den Medienschaffenden, von den Haltungsjournalisten. Und es muss auch geahndet werden. Ich habe noch gar keine Vorstellung, wie das aussehen könnte.
Naja, ich meine, wenn ich mir ansehe beispielsweise, wenn totalitäre Systeme untergegangen sind, wie die DDR, die DDR damals oder eben halt ein anderes linksextremistisches System wie das Dritte Reich. Als die damals untergegangen sind, dann wurden doch alle Mitläufer vor ein Gericht gestellt. Bis zum heutigen Tage werden Mitläufer, auch wenn sie im Sekretariat gesessen haben und beispielsweise bei irgendwelchen Ermordungen mit dabei gewesen sein könnten, hier ist das Wort Mord natürlich, aber trotz alledem geht es hier eben halt nicht um eine Nachlässigkeit oder um eine falsche Einschätzung oder wir haben das alles nicht gewusst, wobei Dummheit schützt auch vor Strafe nicht, sondern nochmal, das Entscheidende ist hier der Vorsatz. Und das noch Entscheidendere ist, dass immer noch in diesen RKI-Dokumenten Namen geschwärzt sind von internationalen Personen, die angeordnet oder die Anordnungskompetenz bekommen haben. Wenn die anordnen, jetzt ist es soweit und wir machen jetzt einen Lockdown, dann musste das durchgeführt werden. Das ist ja die Frage.
Ich gehe mal hier mit euch gemeinsam in den ersten ZDF-Bericht rein, der vor wenigen Tagen erschienen ist und das Signal gegeben hat, dass jetzt gefälligsterweise sich der Mainstream um diese Themen zu kümmern hat. Also, das ZDF schreibt, es sind mehr als 1000 Seiten, die nach einer langwierigen Klage des Online-Magazins Multipolar jetzt öffentlich sind. Interne und brisante Besprechungen des Corona-Krisenstabs, meist geleitet vom damaligen Präsidenten des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler und dessen Stellvertreter Lars Schade, der heute der Chef der Behörde ist, die dem Bundesgesundheitsministerium direkt unterstellt ist. Ich lese gleich weiter, Andreas. Ich frage mich die ganze Zeit, wo ist Spahn?
Ja, Jens Spahn sind natürlich genau die Leute, die alle mit dazugehören, aber auch die Bundestagsabgeordneten, die immer abgenickt haben. Alle sie gehören zur Verantwortung. Wir haben hier eigentlich den größten Skandal in der Geschichte der gesamten Bundesrepublik derzeit. Das ist der größte Skandal.
Weil er zu viel angerichtet
hat. Weil er sehr viel angerichtet hat und weil er im Prinzip in einer kollektiven Mittäterschaft zu verantworten ist. Was hier sein müsste, wäre eine sofortige Neuwahl, eine sofortige Neuordnung der Lage, im Prinzip eine neue Systemfrage, die gestellt wird, aber natürlich alles jetzt erstmal in Ruhe. Wir sehen, dass wir hier zu tun haben mit einer Zerstörung von Menschen, nochmal unter Vorsatz. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir müssen eben halt vor allem jetzt erkennen, dass wir dieses Bild weiter aufmachen können auf alle Dinge. Jetzt muss auch die Frage gestellt werden, belügen Sie uns nicht sonst auch? Gibt es da nicht sonst auch immer eine Agenda? Wir reden seit Jahren davon, dass wir davon ausgehen und dass die Vermutung naheliegt, der Verdacht, dass es sich um eine Agenda handelt. Und das scheint jetzt doch im Prinzip Methode zu sein, insgesamt gesehen. Das ist ein ganz wichtiger historischer Moment.
Ja, du hast jetzt gesagt, Neuwahlen müssten sofort stattfinden. Ja, das Ganze fiel ja in den Bereich von Frau Merkel als Regierungschefin. Hier geht es ja um 2020, 2021. Multipolar will ja noch weiter rausklagen. Und deswegen ist das mit der Neuwahl vielleicht im zweiten Schritt, denn ich meine, was die Ampel da jetzt vollzieht, das hat ja auch nichts mit dem Gegenteil zu tun von dem, was wir da jetzt erlebt haben in den letzten Jahren. Ich lese hier mal weiter vor, damit wir so ein Grundgerüst haben, wie weit die Medien, öffentlich-rechtlichen und auch andere, jetzt sind. Also ZDF schreibt, die Protokolle, Tagesordnungen und Teilnehmerlisten wurden kurz vor dem vierten Jahrestag des ersten Lockdowns veröffentlicht. Der am 22. März 2020 verhängte Lockdown führte zu nie dagewesenen Grundrechtseinschränkungen. damals durch Frau Merkel, wir erinnern uns, hat sie mit einem Handstreich gemacht. Kitas und Schulen wurden geschlossen, es galten Besuchsverbote für Altenheime und generelle Ausgangsbeschränkungen. Das öffentliche Leben kam zum Stillstand. Was aber passierte hinter den Kulissen? Die Protokolle bieten trotz zahlreicher Schwärzungen, die das RKI vor Herausgabe der Dokumente durchführte, tiefe Einblicke. Und dann heißt es weiter, am 17. März 2020 stuft das RKI die Risikoeinschätzung für die Gesundheit der Deutschen von mäßig auf hoch herauf. Einen Tag zuvor ist in den Dokumenten vermerkt, die neue Risikobewertung sei vorbereitet worden und solle nun hochskaliert werden. Die Risikobewertung, heißt es wörtlich, wird veröffentlicht, sobald XX, der Personenname ist geschwärzt, ein Signal dafür gibt. Den entscheidenden Akteur macht, wie gerade gesagt, das RKI unkenntlich. Ich bin gespannt, ob wir das rausfinden. Multipolar zieht aus dieser Schwärzung den Schluss, dass nicht das RKI die Risikobewertung gemacht habe, sondern eine externe Person. Wörtlich, die Verschärfung der Risikobewertung von mäßig auf hoch, Grundlage sämtlicher Lockdown-Maßnahmen und Gerichtsurteile, gründete, anders als bislang geglaubt, nicht auf einer fachlichen Einschätzung des RKI, sondern auf der politischen Anweisung eines externen Akteurs. Das Bundesgesundheitsministerium sagt ZDF heute, dass es sich bei dem geschwärzten Namen um einen Mitarbeiter des RKI handelt. Spekulationen an dieser Stelle, könnten die Namen Angela Merkel oder Jens Spahn stehen, weist das Ministerium demnach zurück.
Naja, es ist auf jeden Fall so, wenn etwas geschwärzt wird, hat man etwas zu verbergen. Und das ist ja schon einmal fragwürdig, wie sich das mit demokratischen Prinzipien gerade bei einem solchen Skandal übereinbringen lässt. Es kann auch sein, dass jemand von der WHO dahinter ist. Es könnte auch sein, dass ein Lobbyist der Pharmaindustrie dahinter ist. Wir wissen es nicht. Das heißt, man lässt hier bewusst einen Namen raus, um damit natürlich diese Spekulation anzuheizen, vielleicht auch von den eigentlichen Problemen, nämlich von der Täterschaft, abzulenken. Entscheidend ist hier, wir müssen uns jetzt konzentrieren auf Jens Spahn, auf Herrn Lauterbach und übrigens nicht nur auf die Regierung. Die Frage mit der Neuwahl, von der ich gesprochen habe, die hängt ja damit zusammen bei mir, nicht morgen und ad hoc und einfach mal so, sondern die hängt damit zusammen, dass ja nicht nur die Regierungsparteien, sondern die ganzen Abgeordneten im Parlament genau dasselbe ja auch gemacht haben, in großen Stückzahlen, bis, ich glaube, eine Oppositionspartei, und das ist die AfD, die es nicht getan hat, ob man das gut findet oder nicht. Wir sehen, dass die AfD an dieser Kante als einzige gewählte demokratische Partei Recht hatte und die anderen hatten nicht nur Unrecht, sondern haben einen kriminellen Akt mitgedeckt. Ob aus Unwissenheit, kompletter Dummheit, Ignoranz oder Bösartigkeit, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um den Fakt des vorsätzlichen Verbrechens gegen ein Volk.
Hinter den Kulissen dürfte jetzt natürlich alles heiß laufen, kann man sich vorstellen. Die veröffentlichten Protokolle enden im April 2021, da sich die Multipolarklage auf den Zeitraum von Januar 2020 bis April 2021 bezog. In der aktuellen Form sind, wir haben es schon gesagt, zahlreiche Passagen unkenntlich gemacht worden. Dazu hat das RKI ein 1000-seitiges Dokument geliefert, das die Schwärzungen rechtfertigen soll. Der Fall geht weiter. Am 6. Mai in diesem Jahr zieht Multipolar vor das Berliner Verwaltungsgericht, um eine vollständige Protokolleinsicht ohne Schwärzungen zu erwirken. Glaubst du, dass das genehmigt wird?
Ich weiß es nicht, aber ich finde es so beeindruckend, dass eine zwangsgebührenfinanzierte Organisation wie ARD und ZDF nicht auf die Idee kommen, ihre Zwangsgebühren vielleicht mal zu nutzen für etwas Sinnvolles, nämlich einen investigativen Journalismus zu betreiben, sondern man dafür alternative Medien, die sich eigenfinanzieren müssen, aus Spenden finanzieren müssen oder was auch immer, die dann im Prinzip diese Dinge übernehmen müssen. Und das ist eine solche erbärmliche Geschichte, auch gerade wieder, was die was die öffentlich-rechtlichen Medien, die ja ganz klar dieser Komplizenschaft mit den Tätern des Bundestages überführt wurden jetzt. Es ist ja eine Überführung. Was jetzt käme, wäre natürlich ein Rechtsprozess. Ich gehe davon aus, wenn wir einen Rechtsstaat haben, dass das vor einem Gericht stattfinden wird und auch ein Herr Drosten und ein Herr Lauterbach und Spahn natürlich vor Gericht stehen müssen. Es ist doch gar keine Frage bei einem Rechtsstaat. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht wirklich darum, das gesamte Bild hier zu sehen.
Ja, und wenn wir uns das jetzt anschauen, das ZDF hat also tatsächlich hier aus meiner Sicht den ersten Schritt gut getan. Was ich vermisse ist, auch wenn ich mir dieses Interview näher anschaue zwischen dem Moderator Sievers und Armin Laschet, dem damals agierenden nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, dann tritt Herr Sievers als ZDF-Journalist ja so auf, als hätte er das alles schon immer gesagt. Ja. Genau das ist aber nicht passiert und das ist das, Andreas, was ich vermisse. Ein Statement von den einzelnen Medien, die sagen, die nicht so tun, als ob sie das eigentlich auch schon immer fanden. Das kann ja sogar sein, dass sie es immer fanden, nur sie haben etwas anderes berichtet. Und dass als erstes doch mal so ein Eingeständnis glaubwürdig dargestellt werden müsste, indem jeder einzelne Verantwortliche bei den unterschiedlichen Medien vor die Öffentlichkeit tritt und sagt, wir haben extreme Fehler gemacht und wir möchten das auch gerne für die Zukunft verändern.
Naja, sie sind in einer Parallelwelt. Ich glaube, die können das noch gar nicht zuordnen. Die sind bisher mit diesem Durchwurstelpragmatismus immer rausgekommen und die haben das Gefühl, dass sie den Kopf aus der Schlinge wieder rausziehen können. Mit dem üblichen Blabla und dann können wir hier noch ein bisschen. Herr Laschek hat sich ja um Hals und Kragen geredet. Das war ja unfassbar, was er da so von sich gegeben hat. Und wir merken hier auch, das ist ja auch die Begründung, warum sich immer mehr Menschen, normale Menschen, angewidert von ZDF und ARD auch abwenden, weil sie eben halt diese Lügerei und diese Doppelzüngigkeit nicht mehr ertragen können. Aber was jetzt passiert, diese Journalisten, diese Star-Journalisten, die wir haben in den großen öffentlichen Nachrichtensendungen, die fallen momentan so richtig auf den Hintern, weil sie zum ersten Mal einen Gegenwind spüren, den sie gar nicht kannten. Und sie glauben immer noch irgendwie, sie können diese gesamte kriminelle Energie einfach so wegbügeln durch irgendwelche Schwurbeleien. Das sind nämlich die echten Schwurbeleien, die da gerade laufen.
Ich hatte, als ich dieses Interview zwischen dem ZDF-Redakteur Sievers und Armin Laschet angeschaut habe, da hatte ich so einen Satz im Kopf, der kam sofort, wenn ein Mittäter einen Mittäter öffentlich-rechtlich interviewt. So konnte man das ungefähr sehen. Sie waren beide betröppelt und was vor allem aufgefallen ist, dass Herr Laschet sichtlich nervös war. Er hatte ganz rote Wangen, man hat gesehen, der Mund, der ging immer auf und zu, auch während er nichts sagte. Und bei der Begrüßung, ihr könnt euch das ja nochmal anschauen, wir haben das ja heute eingestellt, bei der Begrüßung scheint es, als ob er richtig die Hacken zusammenschlägt. Also nach dem Motto, ich versuche das natürlich nur auf meine pseudowissenschaftliche Beobachtungswissenschaft zu erklären. Er hofft, dass es nicht zu arg wird. So hatte ich das Gefühl. Ich mache das gleich leise. Wir sind hier heute in einem anderen Studio. Das ist ein bisschen anders. Auf jeden Fall gibt Laschet schon gleich am Anfang zu, dass es zu einer Spaltung der Gesellschaft kam, nennt es aber jetzt ein Feuerwerk für Populisten.
Ja, das ist jetzt dieses Übliche, diese Abwehrhaltung, dieses Typische, wo man dann sagt, nach dem Motto, die Populisten, er hat sich ja sogar darüber aufgeregt, dass das Apolutnet, Multipolar sind das ja von dem Paul Schreier, ne? Das Multipolar das gemacht hatte und eben halt nicht die öffentlich-rechtlichen Medien. Und das fand er ganz besonders schlimm, dass die Populisten sich jetzt dieses Thema aneignen. Kein Wort im Prinzip der Bewunderung, dass die alternative Presse in diesem Fall hier solch eine großartige Arbeit und zwar schon so lange gemacht hat. Kein einziges Wort des Bedauerns an dieser Stelle gegenüber Herrn Professor Bakti, gegen Herrn Dr. Wodak zu sagen, sie haben Recht gehabt und wir haben Unrecht gehabt. Und Man merkt bei ihm die Panik aufsteigen. Und ich kann euch sagen, das wird in den nächsten Tagen und Wochen noch weitaus mehr werden, weil die kommen da nämlich nicht mehr raus. Nochmal, es geht nicht um Rache üben. Es geht darum, einen intakten Rechtsstaat wiederherzustellen, dass es nicht nur heißt, wir können so etwas in Zukunft nicht mehr machen, sondern die Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie dann überführt wurden, damit sie damit natürlich auch eine Signalwirkung für die Zukunft bilden. Wenn die da wieder rauskommen würden, dann haben wir morgen die nächste Geschichte, dann heißt es, okay, da wird es ein bisschen turbulent in den Medien, aber dann sind wir wieder an der Macht.
Wir lesen hier mal rein, ich habe das transkribiert ganz kurz, was Herr Laschet da zum Besten gegeben hat. Und man merkt, er spürt, er kriegt den Hals nicht mehr aus der Schlinge, versucht das aber, die haben ja alle gute rhetorische Ausbildungen, irgendwie zu marginalisieren. Also er sagt zum Beispiel, wir hätten facettenreicher die wissenschaftliche Expertise nutzen müssen. Die ganze Debatte sei sehr moralisierend gewesen, aber man darf eben nicht nur schwarz-weiß denken, sondern das Leben habe auch Grautöne. Und Sievers hat dann gesagt, heute fehlt ein Signal an die, die sich ausgegrenzt fühlen. Wann kommt das? Übrigens eine sehr berechtigte Frage. Und da sagt Herr Laschet, er wünscht sich im Bundestag eine Enquete-Kommission. Die wird besetzt wörtlich mit Experten. Sie arbeiten sehr oft parteiübergreifend. Und die Frage lautet ja, wie werden wir mit einer künftigen Pandemie umgehen? Was meint er damit?
Naja, also es geht ihm darum, auch ein bisschen den Fokus auf die Zukunft zu legen, um möglichst das Alte wegzubringen, um das möglichst abzudecken. Und da kommt er eben halt nicht mehr rum. Und diese Geschiene, wir dürfen eines nicht vergessen, es geht nicht darum, dass hier Grautöne falsch eingeschätzt wurden und so weiter, sondern dass man gesagt hat, das ist ein politisches Thema mit einem politischen Entscheider, der offenbar geschwärzt wurde. Und dass man versuchte, im Prinzip durch Glättung und Veränderung, durch Manipulation von Kurven, wo die Krankheiten oder die Inzidenzfälle dargestellt wurden, einen wissenschaftlichen Eindruck zu vermitteln. Das heißt nochmal, man hat hier bewusst gesagt, man will hier keine wissenschaftlichen Fakten, sondern einen wissenschaftlichen Eindruck vermitteln. Das ist der entscheidende Punkt. Und das kennen wir natürlich auch aus der gesamten Klimahochrechnung. Da haben wir ja auch immer diese Modellrechnung, die einen wissenschaftlichen Eindruck vermittelt. Und wir merken jetzt hier die typische Handschrift, die in der gesamten Politik offenbar gerade stattfindet. Wir reden ja nur von Deutschland. Das ist ja ein weltweites Problem, aber wir reden halt über Deutschland.
Laschet sagt dann auch, diese Bundestags-Enquete-Kommission, die ist ja seine neue Idee. Und wenn wir es nicht machen, sagt er, dann hilft es Verschwörungstheoretikern und Rechtspopulisten. Das scheint immer noch eine große Angst zu sein, obwohl genau diese Gruppe all das, was jetzt ans Tageslicht gekommen ist, zum großen Teil schon befürchtet hatte.
Ja, wir haben ja jetzt das Problem. Eine Enquete-Kommission würde ja auch wiederum vom Bundestag einberufen werden. Das bedeutet, diejenigen, die der Täterschaft angeklagt werden, die organisieren jetzt eine Organisation, die das Ganze jetzt prüfen sollen, ist das eigentlich falsch gewesen? Dieses Ganze ist doch überhaupt kein Fall mehr für eine Untersuchungskommission, sondern ausschließlich für einen Staatsanwalt. Dafür müssten normalerweise neue Gerichte installiert werden, dafür müssten normalerweise neue Prozessordnungen gemacht werden und dann muss das Ganze juristisch abgearbeitet werden. Wir haben in unserer Geschichte mehrere Fälle, wo man im Prinzip, nachdem eine solche Massenkriminalität aufgedeckt wurde, dass dann beispielsweise spezielle Gerichte, ich denke an Nürnberg beispielsweise, und ich will hier keine Vergleiche bringen mit den Tätern, mit den Straftaten, aber ich möchte eben halt sagen, dass man hier an der Stelle natürlich eindeutig natürlich andere Möglichkeiten braucht und nicht einfach nur eine selbstgenannte Untersuchung.
Ja, ich versuche hier trotzdem noch mal schnell durch den Text durchzukommen, Andreas. Laschet spricht diese RKI-Protokolle an und sagt, da sieht man, wie differenziert damals beim RKI diskutiert wurde und wie wenig von dieser Meinungsvielfalt in die konkrete Politik eingemündet ist. In die konkrete Politik, da gehört er auch dazu. Und Sievers meinte dann, dass das, was intern im RKI gesagt wurde, ganz anders nach draußen gegeben wurde. untermoniert Herr Laschet im Brustton der Überzeugung, wie damals mit abweichenden Meinungen umgegangen wurde, zum Beispiel bei Herrn Streeck, Dr. Streeck. Dabei gab es damals offiziell, sagt er, nur die eine richtige Meinung. Und dann sagt er, die Schulschließungen wären nicht nötig gewesen. Die Isolierung von Kindern und Jugendlichen auch nicht. Über das ganze angerichtete Leid, das bis heute währt, spricht niemand. Darüber sprechen die nicht, Andreas. Sie sind wie in so einem Immunanzug, der sie hermetisch abschirmt von allem, was wirklich in den Seelen angerichtet wurde.
Naja, man darf auch nicht vergessen, was sie damit angerichtet haben bei den normalen Menschen, die ja die Spaltung dann hervorgebracht haben in Deutschland. Ich denke an die vielen Musiker. Ich denke da an einen Udo Lindenberg oder einen Peter Maffay und noch so ein paar andere. Oder ich denke beispielsweise an die an Grönemeyer beispielsweise oder an die verstorbene Heidelinde Weiß, die dann gesagt hatte im letzten, vor 2-3 Jahren dann in einem Interview, man müsste diese Impfgegner, müsste man prügeln. Das heißt, es war sogar ein Gewaltaufruf, der da eine Rolle spielte. Und es waren immer latente Gewaltaufrufe gegen diese sogenannten Impfleugner oder Corona-Leugner. Und genau das sind die Dinge, die man jetzt versucht, nach vorne zu schieben, um zu sagen, hier soll eine Gewalt aufgerufen werden gegenüber diejenigen, die dieses Spiel mitbetrieben haben, mitgemacht haben. Nein, es geht hier darum, eine Forderung, einen Rechtsstaat zu haben und diese Menschen vor ein ordentliches Gericht zu stellen.
Ja, es ist ja auch so, dass Kanzleramtsminister Braun damals, der wird ja auch von Herrn Laschet erwähnt. Und der hat zum Beispiel, warte mal, was hat der gesagt? Wir haben die Wirkung der Impfung überschätzt. Das ist ja offenbar ein erster Schritt, auch thematisch auf die Impfung einzugehen.
Naja, dass die Impfung nicht nur überschätzt war, sondern dass sie bewusst falsch deklariert wurde. Das wissen wir durch Wissenschaftler wie Bagdi Bodak und viele andere. Und selbst Herr Streeck, das ist ja der Vorgänger von Herrn Drosten gewesen, damals in, weiß ich gar nicht, wo das war, Mainz, glaube ich. Auf jeden Fall ist es so, dass auch diese Virologen sich wirklich ganz deutlich davon distanziert haben und gesagt haben, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und man hat dann aber von anderer Seite, speziell Lauterbach beispielsweise, ist natürlich ein Extrembeispiel. Ich meine, ich kenne keinen, der ihn noch ernst nimmt, aber trotz alledem, er erzählt immer noch auf Kosten des Steuerzahlers diese Dinge und sagt nach dem Motto, grundsätzlich haben wir viele Leben gerettet damit. Diese ganzen Dinge sind nicht nur unbewiesen, sondern die sind mittlerweile auch widerlegbar, spätestens jetzt.
Spannend ist ja, das hat man vielleicht gar nicht so mitbekommen, dass einige, ja, es waren so 2 Wochen ungefähr, nicht ganz, vor der Veröffentlichung jetzt durch Multipolar, dass zum Beispiel die Tagesschau einen Bericht veröffentlicht hatte am 8. März mit der Überschrift Umgang mit Pandemie. GroKo-Minister räumen Fehler in Corona-Politik ein. Das ist der Platz gewesen, wo der Herr Braun sich geäußert hatte. Und da heißt es zum Beispiel in diesem Artikel, das möchte ich auch vorlesen, Lockdown, Impfpflicht, Abstandsregeln. In der Corona-Pandemie wurde eine Vielzahl von Auflagen erlassen. Doch nicht jeder Minister der damaligen Regierung würde die Entscheidungen heute so noch einmal treffen. Das Coronavirus sei zwar nicht verschwunden, heißt es dann weiter, aber jetzt hätten mehrere Politiker, nachdem die Pandemie offiziell vorbei sei, darunter eben Leute unter Ex-Kanzlerin Merkel, Fehler eingeräumt. Dazu zählt Karl Lauterbach, heutiger Bundesgesundheitsminister. Der hatte schon vorher im Gespräch mit dem Spiegel vor allem Bezug auf die Auswirkungen der Corona-Auflagen genommen auf jüngere Generationen und hatte wörtlich gesagt, der größte Fehler war, dass wir bei den Kindern zum Teil zu streng gewesen sind und mit den Lockerungsmaßnahmen wahrscheinlich etwas zu spät angefangen haben.
Naja, also das klingt für mich natürlich, es geht schon mal in die richtige Richtung, aber wir dürfen eines nicht vergessen nochmal. Im Juni 2020 gab es die berühmten Protokolle, die im Bundesinnenministerium geleakt wurden und deutlich machten, wie man diese Geschichte komplett inszeniert hat. Was wir jetzt haben, ist ja nichts weiter als ein weiteres Beweisstück. Jetzt geht es nicht mehr um Indizien, sondern um Beweisketten, die vorliegen, die tatsächlich diese Agenda dieser dramatischen Entwicklungen mit vielen unnötigen Toten vermutlich, das ist ziemlich deutlich. Und man kann ja nicht sagen nach dem Motto, ich habe da einen aus Versehen erschossen und das war ein Fehler. Nein, das ist kein Fehler. Das ist ein Verbrechen, so etwas. Es tut mir leid, dass ich so ein bisschen aufgewühlt bin, aber mich nimmt das wirklich mit im Augenblick und ich ziehe vielleicht auch ein bisschen hoch und bitte um Verzeihung.
Ja, es ist natürlich auch aufregend, dass das Ganze jetzt hier aufkommt. Seehofer, damaliger Bundesinnenminister, der dafür gesorgt hat, letztendlich, dass Stefan Kohn, der ja für Krisen- und Katastrophenschutz im Innenministerium in leitender Funktion tätig war, fliegt. Der hatte nämlich genau gewarnt. Der hatte damals mit den Wissenschaftlern gemeinsam, da waren Hockerts dabei, Bakti, Gunther Frank und viele andere, die haben gemeinsam vor allen diesen Maßnahmen gewarnt. Also das heißt, man wusste Bescheid, man kannte die Warnungen. Und Seehofer tut jetzt auch wie Tulpe und sagt, ja, einigen Einschränkungen würde er heute nicht mehr zustimmen, etwa den nächtlichen Ausgangssperren, die kaum Wirkung auf die Unterbrechung der Infektionsketten gehabt hätten, hat er im Spiegel gesagt. Und auch die Pflicht für einige Berufsgruppen, sich gegen das Virus impfen zu lassen, sieht Herr Seehofer, CSU-Politiker, ehemaliger Bundesinnenminister, man hört schon seit Monaten nichts mehr, kein Mucks mehr von ihm, das sieht er mittlerweile kritischer. Mit Forderungen nach Zwangsimpfungen, sagt er wörtlich, müsse man sehr vorsichtig sein. Und er hat darauf hingewiesen, dass die Pflicht ja nicht einmal für die Pflegeheime und Krankenhäuser in Bayern umgesetzt werden konnte. Ich kenne unzählige Menschen, die sich nur für ihren Job diese Spritze haben geben lassen, gegen ihren Willen, oder auch viele Menschen, auch in unserem engeren Umfeld, die sich die Spritze gegen ihren Willen haben geben lassen, um die alten Menschen in den Pflegeheimen besuchen zu dürfen.
Ja, und das ist eben halt keine Nötigung mehr, sondern hier müssen andere Begriffe gefunden werden. Und nochmal zu dem Thema Bakti Bodak und andere ernstzunehmende Wissenschaftler mit einem absoluten wissenschaftlichen Hintergrund zu der Thematik auch, was Virologie und so weiter anbelangt. Sie haben nicht nur einfach gewarnt, sondern sie haben sogar konkrete Prognosen ausgegeben, was sich dadurch entwickeln wird. Und genau das sehen wir heute. Bakti sprach ganz deutlich von vielen großartigen Ansammlungen von Steigerungsraten von Sterbenden. Und die haben wir zurzeit. Und sich immer hinzustellen und zu sagen nach dem Motto, das hat ja alles mit der Impfung nichts zu tun und wir müssen mal sehen. Und man guckt dann so ganz pikiert und sagt, wir können uns das überhaupt nicht erklären, woran es liegt. Jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, der erkennt doch, dass hier ein Zusammenhang sein kann. Nicht muss, aber kann. Und diese ganzen Zusammenhänge sind so eindeutig geworden und die vielen Menschen, die von den Bühnen runterfallen, ob sie singen oder auf dem Sportplatz sind und einfach so sterben, junge Menschen, dann so als normal hinzutun, das ist eben genau das, was jetzt alles auf den Tisch kommen muss.
So, und in diesem Tagesschau-Artikel wird hier, wie gesagt, der ehemalige Kanzleramtschef in Merkels Kabinett, Helge Braun, zitiert, der über Fehleinschätzungen spricht und er sagt, die damalige Bundesregierung habe anfangs, und da geht es jetzt um die Impfstoffe, die Wirkmächtigkeit der Impfstoffe zu hoch eingeschätzt. Man sei davon ausgegangen, dass Geimpfte auch vor Ansteckungen sicher seien. Wörtlich hat er dann gesagt, wir haben das Impfen als eine Lösung für den Ausstieg aus der Pandemie beworben und eine Erwartung geschürt, die wir am Ende nicht erfüllen konnten.
Ja, und Herr Braun ist übrigens gelernter Arzt und das muss man auch dazu wissen. Und das spricht übrigens dann auch für diese lobbyorientierte Abrichtung der Pharmaindustrie bei den Ärzten. Man fragt sich, sind das Pharmareferenten mit Doktortitel, die dabei rauskommen, oder sind das wirklich noch Ärzte, die versuchen zu heilen und nicht nur Leute in Medikamenten einzustellen? Das ist genau die Grundfrage, die jetzt auch bei der Gelegenheit mit hochkommt. Und wenn ich sehe, wie viele Ärzte ihre eigenen Kinder sogar haben geimpft und offenbar aus einer gewissen Unkenntnis oder Abrichtung während ihres Studiums. Das heißt, das ganze Thema hat ja jetzt eine so große Dimension und wir müssen diese Situation jetzt nutzen, wenn wir diesen Faden als Volk mal in die Hand bekommen, dass wir den nicht mehr loslassen und weitermachen, dass man damit natürlich sich durchhangeln kann und die gesamten Verwerfungen damit auch aufdeckt.
Ja, und ich komme noch mal auf die ZDF-Interview zwischen Herrn Laschet und Herrn Sievers. Da sind wir noch, aber da sind wir gleich durch. Also ich weiß nicht, ob wir heute unser Pensum schaffen. Aber es ist doch wirklich auch so eine aufregende Sache. Wir alle hier im Kanal, was haben wir gebibbert, was haben wir gebangt, was haben wir unsere Angst bekämpft, dass keine Impfpflicht kommt, was haben wir unsere Angst vor der Verrücktmachung durch die Medien und durch die Politiker bekämpft. Und es ist wirklich, man kann es gar nicht fassen, diese Erleichterung, dass es rauskommt. Jetzt ist es allerdings wichtig, dass das Feuer weiter geschürt wird und weiter brennt und nicht, dass es jetzt hier zu einigen Bekenntnissen kommt. Wir haben das unterschätzt, wir haben das nicht richtig eingeschätzt. Herr Laschet hat sich zum Schluss in diesem Interview zu der Medienarbeit geäußert und sagt, ich finde, es muss auch eine kritische Bilanz zu den Medien geben, dass diese RKI-Protokolle jetzt von einer Plattform erklagt werden, von der man sagt, sie sei verschwörungstheoretisch, sagt ja auch, dass Qualitätsmedien nicht die Offenlegung der Protokolle eingeklagt haben. Und damals gab es auch medial eine überwiegende Position, wo man nicht kritisch hinterfragt hat, was Politik macht. Also wir Politiker, sagt Laschet, müssen uns kritisch hinterfragen, die Medien müssen es. Und ich hoffe, dass die Spaltung der Gesellschaft durch solch einen neuen Ansatz, durch eine neue Dialogkultur sich in diesem Land wieder beruhigt. Und dann zählt er tatsächlich dazu diese Themen auf. Er sagt, wir merken es beim Klima, wir merken es beim Krieg, wir diskutieren viel zu aggressiv, ohne Respekt auch vor anderen Meinungen. Ich glaube, das müssen wir wieder lernen.
Ja, was hier passiert, ist eine latente Drohung schon. Und man baut jetzt hier eine Spaltung innerhalb der Täter auf. Wenn wir wissen, dass die Regierung und die Medien gemeinsame Sache gemacht haben. Anders ist es in keiner Form noch in irgendeiner Form zu deuten. Zumindest nicht aus meiner Sichtweise. Ich kommentiere ja eigentlich immer nur. Und wenn ich jetzt sehe, dass jetzt doch die eine Krähe der anderen Krähe eben halt das Auge nicht aushacken will. Und genau das könnte jetzt passieren, dass irgendwann kommt, dass es heißt, die Medien, ihr von der Politik habt doch gesagt, dass wir das berichten sollen. Wir haben euch doch geglaubt. Und dann sagt ihr, erzählt doch nicht, ihr habt doch die Gelder bekommen im Prinzip für die ganzen Anzeigen und die Medien und so weiter, dass ihr überhaupt am Leben bleiben könntet. Ich möchte nicht wissen, welche Krisensitzungen in der Politik, in den Medienanstalten zurzeit laufen und auch gemeinsam, um zu versuchen, irgendwie aus dieser Situation im Prinzip herauszukommen, wo man entdeckt wurde, aufgedeckt wurde. Das ist interessant.
Ich habe gerade ein Interview wiedergefunden, das ich 2020, am 20. März, passt ja gut von der Zeit her, also vor 4 Jahren, mit Dr. Wolfgang Wodak zu dem Thema geführt habe. Das war über 2 Millionen Mal aufgerufen worden bei der Wissensmanufaktur. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich hatte das dann auf meinem Kanal hochgeladen. Da sind es jetzt nur noch 149.000. Und da haben wir genau das thematisiert. Da heißt es in der Ankündigung, die ganze Welt steht still, Flugzeuge bleiben am Boden, Züge und Schiffe fahren nicht mehr, Fabriken schließen die Tore, Produktionsbänder stehen still, Menschen werden gezwungen, das Haus nicht zu verlassen, viele können nicht zur Arbeit, die Autos bleiben in der Garage, Restaurants, Bars, Cafés weltweit geschlossen. Ist das eine Ein Horrorszenario? Nein, all das ist heute Mitte März 2020 zu unserer Realität geworden. Dann habe ich mit Wolfgang Wodak gesprochen, den kennen viele von euch natürlich. Der ist Lungenfacharzt, Seuchenexperte, der war lange bei der SPD auch zuständig für Gesundheitsthemen und so weiter, war Vorstand bei Transparency International und der hat dazu spannende Argumente gebracht. Und der ist nach diesem Interview mit mir schwerstens angegangen worden, sodass es sehr schwierig war, beziehungsweise nicht gelungen ist, ihn später nochmal für weitere Stellungnahmen zu bekommen. Andreas, da haben wir schon gemerkt, wie wütend darauf, wie diskreditierend darauf auch in den Medien reagiert wurde.
Ja, und wir reden jetzt von März 2020. Das ist ja das Unglaubliche vom Datum her alleine schon. Und damals wusste man, als überhaupt noch nichts bei der Bevölkerung im großen Stil angekommen war im Prinzip, sondern es ging gerade los. Und in dieser Situation wurde schon deutlich gemacht, was dahinter steht, wie es läuft und wie, in welche Richtung hier letztendlich eine kriminelle Energie die Politik und die Medien in Komplizenschaft erfasst haben. Das sind natürlich Beweise. Und wenn jetzt ein Abgeordneter sagt, und ich sage mal ganz ehrlich, auch Eva Herrmann kennen immer noch sehr viele und Wolfgang Wodak auch. Das sind zwei Leute, die man kennt. Und diese Information ist natürlich auch rumgegangen. Wie verrückt. Und wir wissen natürlich, 2,5 Millionen Aufrufe, die fallen ja nicht von irgendwo her. Die gehen natürlich rum. Und man hat sie ignoriert. Und da beginnt dann eben halt das Problem, wo eben halt geprüft werden muss, ob ein Straftatbestand vorliegt.
Ja, wenn wir jetzt so durch die Mainstream-Medien blättern und im Internet schauen, dann sehen wir also mehr und mehr greifen das Thema auf. Auch die Bild hat es aufgegriffen, allerdings hinter der Paywall. Mhm. Schade, sehr schade, denn die Überschrift lautet, was die Regierung uns nicht über Lockdowns sagte, geheime Corona-Protokolle enthüllt. Und da werden so verschiedene Punkte aufgezählt und dann Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wurden Risikobewertungen nicht auf Basis von Daten, sondern von Signalen von außen angepasst? Das Multipolar-Magazin vermutet, dass die Entscheidung politischem Druck folgte. Grund? Die Fallzahlen hätten sich nicht maßgeblich geändert. Die Maßnahme sei abrupt gekommen. Oder werden so verschiedene Punkte wie die Grippewelle, da versterben in Wirklichkeit mehr Leute als bei Corona. Auf jeden Fall heißt es am Ende, Fakt ist, 6 Monate später, nach diesem Szenario 2021, wo Experten beraten haben, ob für Geimpfte und Genesene eine Ausnahme von den Corona-Beschränkungen gemacht werden soll, da gab es das Ergebnis fachlich nicht begründbar. Das Impfzertifikat solle keine Grundlage für Vorrechte sein. 6 Monate später kam dann doch die 3G-Regel und damit eine Lockerung für Genesene, Getestete und Geimpfte. Aber Ungeimpfte wurden von weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Erstens also leider hinter Paywall. Man hat sich allerdings verkniffen, Multipolar hier als Verschwörungsportal zu bezeichnen. Andreas, aber die Frage hier, die zum Schluss hier konstatiert wird als Antwort, Ungeimpfte wurden von weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Das hat ja dramatische Folgen gehabt. Es gibt ja bis heute bis ins Tiefste zerstrittene Familien, Eltern mit ihren Kindern oder Geschwister, die sich, erwachsene Geschwister, die sich nichts mehr zu sagen haben. Es ist eine Art, ja, was Frau Faeser heute ja auch mit befeuert, beäugen, Misstrauen, Überwachen in die Menschen eingezogen als ganz klare Folge aus diesen Handlungen. Das sind ja Dinge, die nicht bewertet werden können.
Richtig, das ist genau die Situation, dass dieses Verbrechen und die Opfer dieser Verbrechen ja nicht alle gestorben sind oder körperlich krank sind, sondern auch psychisch schwere Schäden haben. Und für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Bild-Zeitung schreibt, dass hier politische Intentionen eine Rolle spielten und keine wissenschaftlichen. Im Gegenteil, da die wissenschaftlichen Daten einen Lockdown offenbar, das kann man eindeutig hier reinlesen, dass die wissenschaftlichen Daten eindeutig einen Lockdown nicht recht gerechtfertigt haben, hat man gesagt, dass wir eine politische Ebene brauchen, um es dann doch durchzubringen. Es ging also nicht um den Schutz der Menschen, sondern um den Lockdown selbst, und daraus kann ich nur interpretieren, um die Schädigung der Menschen selbst.
Die Berliner Zeitung, die tut sich hier wirklich lobenswert hervor mit ihrer Berichterstattung. Die haben dann kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der heißt Die RKI-Protokolle und die Arroganz des Lothar Wieler. Der ist ja auch weg von der Bildfläche, von dem sieht und hört man nichts mehr. Und da heißt es hier, Lothar Wieler, früherer Chef des RKI, wurde von der Tagesschau zum Jahrestag des Corona-Lockdowns interviewt. Das Gespräch ist, man kann es nicht anders sagen, an Ignoranz und Selbstgerechtigkeit nicht zu überbieten.
Also ich habe es nicht gesehen, dieses Gespräch, aber es ist natürlich wirklich schon so, dass der Lothar Wieler natürlich als Tierarzt, dass er da natürlich eine große Rolle gespielt hatte. Und ich denke, der muss auch erst einmal erkennen, dass er jetzt die Seite gewechselt hat von dem großen Verkünder der momentanen Lage, die nicht auf wissenschaftlichen Daten beruhte, aber die Leute haben alle geglaubt, es wäre eben wissenschaftlich, ist er jetzt auf die Anklagebank rübergerutscht. Das hat er, glaube ich, noch gar nicht verstanden.
Also ich gehe mal ganz kurz hier rein, damit das klar wird. Die Tagesschau, heißt es in dem Berliner Zeitungsbericht, die sich in ihrer Berichterstattung während der Pandemie selbst immer wieder kritiklos in den Dienst der Regierung stellte, fragt Wieler, wie haben eine starke Polarisierung der Gesellschaft in der Pandemie erlebt? Gruppen, die nicht faktenbasiert Impfungen in Frage gestellt haben oder andere Corona-Maßnahmen, hätten sie sich das vorher so drastisch vorgestellt? Soll heißen, die einzige Kritik an den Impfungen kam demnach von Gruppen, die dumm und bösartig waren, weil sie angeblich über jeden Zweifel erhabenen Impfungen nicht faktenbasiert in Frage gestellt haben. Und hier heißt es, die Tagesschau fragt so arglos, obwohl mittlerweile bekannt ist, dass die Bundesregierung nicht faktenbasiert die Leute gegängelt hat. Wir erinnern uns an diesen berüchtigten Autor, einen der Autoren des Angstpapiers, das haben wir letzte Woche durchgenommen, Heinz Bude, der ja neulich auf einer Podiumsdiskussion in Graz gesagt hat, dass man ja Dinge damals schlicht erfunden habe, um die Bevölkerung zu steuern. Und er hat wörtlich gesagt, wir haben gesagt, wir müssen ein Modell finden, um Folgebereitschaft herzustellen, das so ein bisschen wissenschaftsähnlich ist. Und wie können wir die Leute überzeugen, mitzutun, also mitzumachen? Also muss man sagen, dass es so ein bisschen nach Wissenschaft aussehen muss. Und dann sagt man den Leuten, wenn ihr schön diszipliniert seid, dann könnt ihr diese Kurve auch wieder verändern. Das heißt, man hat ganz klar damals vorsätzlich gearbeitet, um die Menschen auch zu manipulieren.
Ja, und das sagt nicht irgendjemand, sondern Professor Heinz Bude ist selbst Soziologe seines Zeichens. Also jemand, der sich genau damit beschäftigt, wie man Strömungen auch bei Menschen auslöst, wie das entstanden ist, entstehen kann und wie man so etwas eben halt auch selbst produzieren kann. Das heißt, hier wird quasi von höchster Stelle erklärt, wie wir im Prinzip eine Meinung, eine Veränderung des Volkes hinbekommen. Und jetzt haben wir leider keine Fakten, leider keine wissenschaftlichen Beweise, wo wir doch immer gehört haben, wir müssen den wissenschaftlichen Fakten glauben. Die Wissenschaft ist durch nichts im Prinzip zu ersetzen, außer durch noch mehr Wissenschaft. Und jetzt erfahren wir, es waren keine wissenschaftlich basierten Daten, sondern eine politische Agenda. Dafür braucht man Soziologen, um das durchzusetzen.
Die Berliner Zeitung hat hier echt tief gegraben. Also hier heißt es auch, die Industrie räumt ein, dass die ganze Operation ein Blindflug war. So sagte ja eine Sprecherin von Pfizer in einem Hearing des EU-Parlaments, man habe keine Ahnung gehabt, ob die Impfung die Ansteckung verhindert. Entsprechende Studien wären ja zeitlich gar nicht möglich gewesen. Und heute ist bekannt, dass dieses wichtigste Kriterium für die drakonische Einschränkung der Grundrechte zu keinem Zeitpunkt erfüllt war. Und was die Berliner Zeitung auch hier schreibt, ist interessant, was das Unternehmen, wir reden von Pfizer, der EU versprochen hat, ist unbekannt. Ursula von der Leyen rückt ihre diesbezügliche Chat-Korrespondenz mit Pfizer-Chef Albert Bourla bis heute nicht heraus. Könnte es sein, dass der Druck jetzt da verstärkt wird?
Natürlich könnte es sein. Wir müssen eines mal zusammenfassend auch so ein bisschen erkennen. Wir haben immer wieder gesagt und viele andere auch, die sich kritisch mit dieser Gesamtsystematik auseinandersetzen, dass die Lobbyisten, in diesem Fall die Pharmaindustrie, zurzeit haben wir ja gerade die Rüstungsmonate, die werden ja momentan gerade stimuliert, und diese Pharmaindustrie hier offensichtlich einen gigantischen Deal durchgezogen hat. Das wird ja immer deutlicher. Und in diesen letzten Jahren dieser Corona-Geschichte niemals so viel Geld umverteilt wurde von der Masse auf die Ultrareichen, die Handvoll von Menschen, die diese Welt offenbar steuern, die offenbar die Mehrwissenden sind. Das sehen wir ganz deutlich. Das, was wir jetzt gerade sehen mit dieser Geschichte mit der Rüstungsorgie, die gerade läuft. Es geht immer nur um die Umverteilung. Gleichzeitig werden die Menschen damit gefügig gemacht, indem man sie seelisch zerstört, indem man sie spaltet und damit noch führbarer macht für weitere solcher Finanzattentate, wie sie hier gelaufen sind.
Ja, danke für diese Einschätzung. Also Wieler wird dann, wie gesagt, der kommt hier auch noch dran. Das wollen wir noch kurz machen. Und dann wollen wir uns noch einem anderen Thema heute zuwenden, das nämlich auch wichtig ist. Hier bei der Berliner Zeitung heißt es, die STIKO, die Ständige Impfkommission, wurde allerdings von der Bundesregierung mit massivem Druck dazu genötigt, die Impfung für Kinder trotz Bedenken freizugeben. STIKO-Chef Thomas Mertens hatte ja noch gesagt, er würde sein eigenes Kind nicht impfen lassen und musste zurückrudern. Zählt die Tagesschau auch Mertens zu der Gruppe derer, die nicht faktenbasiert Impfungen in Frage gestellt haben? Und dann bekommt auch er in der Antwort von Lothar Wieler sein Fett weg. Der RKI-Chef antwortet herablassend, dass es so spalterisch und intensiv wird, hätte ich nicht gedacht. Aber es wird solche Tendenzen immer geben. Es gibt Menschen, die bewusst Fehlinformationen streuen. Es ist schwer, dagegen anzugehen. Dem kann man nur fachliche, kompetente, unaufgeregte Sachlichkeit gegenüberstellen.
Ja, das ist diese wirkliche arrogante Haltung. Arrogant ist der richtige Begriff. Wir kennen das von Herrn Montgomery, der genauso arrogant den Menschen erklärt hat, wie wichtig es ist, und diese ganzen Schwurbler und diese ganzen nicht wissenschaftlich basierten Aussagen der Impfkritiker und so weiter, dass das das Letzte wäre. Und er hat nur verachtend über diese Menschen gesprochen, die noch einen gesunden Menschenverstand hatten, plus die Wissenschaftler, die diese gesamte Pharmaorgie widerlegt hatten. Genau das ist der Grund, warum diese Leute jetzt auch gerade stehen müssen.
Die Berliner Zeitung sagt, diese fachlich kompetente und unaufgeregte Sachlichkeit des Tierarztes Wieler ist den Deutschen unter anderem mit der Aufforderung in Erinnerung, man müsse nur noch für einige Monate wörtlich die Pobacken zusammenkneifen und bis dahin widerspruchslos den von ihm für nötig gehaltenen Vorschriften gehorchen. Mhm. Und Herr Wieler, wie es hier ausgedrückt wird, also der Nordkurier hat zum Beispiel geschrieben, im Übrigen, so Wieler laut dem Nordkurier, sei er ja nur stets als Berater tätig gewesen. Die Entscheidungen, die hätten andere getroffen. Und Tim Röhn in der Welt hat dazu geschrieben, Wieler ist in Pressekonferenzen neben Gesundheitsminister Lauterbach gesessen und habe ihm alle Falschbehauptungen durchgehen lassen.
Ja, und damit sieht es ganz deutlich aus, dass wir sie immer wieder zusammen haben. Und jeder wird natürlich sagen, ich war ja nicht der Entscheider, das waren ganz andere Gremien. Diese Schuldzuweisungen in andere Richtungen, die werden jetzt noch mal zunehmen. Wir können wirklich darauf gespannt sein, wie sich dieser nicht mehr einfangbare Skandal, davon bin ich überzeugt, wie der sich jetzt weiterentwickeln wird.
Ja, wir bleiben natürlich auf jeden Fall dran. Währenddessen will übrigens Frau Innenministerin Nancy Faeser eine Sondereinheit aufstellen zur Früherkennung von Desinformation. Da kann sie ja gleich da mal bei im Kabinett anfangen.
Da kann sie beim RKI, bei den Leopoldinern, da kann sie bei allen und bei der WHO anfangen. Da können sie, da werden sie sowas von fündig. Da kann sie ganz entspannt sein.
Ja, Andreas, ich komme noch zu einem anderen Thema, das am Wochenende stattgefunden hat, auch auf die Gefahr hin, dass wir heute ein bisschen länger werden, aber das können wir natürlich nicht aussprechen. Baren. Das ist der Terroranschlag in Moskau gewesen. Bei einem Konzert, bei einer großen Veranstaltung sind Terroristen aufgetaucht. Inzwischen hat sich der IS bekannt, aber was dahinter stecken könnte, schaut man mal. Und es sind, ich kenne die genaue Zahl jetzt nicht, aber mindestens 140 Menschen zu Tode gekommen, viele schwer verletzt worden. Wir haben hier umfangreich darüber berichtet. Es gibt viele Fragen, Spekulationen zu diesem Anschlag. Und es fällt natürlich auf, dass diese Katastrophe nicht einmal eine Woche nach der überwältigenden erneuten Wahl von Wladimir Putin zum Präsidenten Russlands stattfand. Was aber auch auffällt, dass im Vorfeld des Anschlags einige interessante Aussagen zu hören waren. Da wollen wir mal reingehen. So hat das US-Außenministerium ihre US-Bürger in Russland am 7. März explizit davor gewarnt, Veranstaltungen zu besuchen mit großen Menschenmengen, unter anderem wörtlich auch Konzerte. Der serbische Präsident Alexander Vučić, der hat gesagt, dass die US-amerikanischen und britischen Geheimdienste von den in Moskau vorbereiteten Terroranschlägen gewusst hätten. Das sind Auffälligkeiten, man kann sie schwer einordnen. Wie schätzt du es denn ein?
Ja, wir kommen jetzt auf jeden Fall erstmal zu einem Thema, wo ich wieder ruhiger werden muss. Das ist ja ein wirklich wichtiges Thema jetzt auch. Nachdem am 7. März die amerikanische Botschaft ihre Bürger ja aufgerufen hatte, keine Einkaufszentren zum Beispiel mehr zu besuchen und die anderen Dinge, die du gerade sagtest, dann folgten übrigens sofort danach auch die Briten mit derselben Warnung für ihre Bürger. Man kann ja also schon vermuten, dass die Geheimdienste bestimmte Vorhaben entweder abgehört haben oder auf jeden Fall irgendwelche Informationen erhalten haben über einen bevorstehenden Anschlag.
Interessanterweise gab der russische Pressesprecher Dmitri Peskov am Donnerstag vor dem Anschlag auch bekannt, dass sich Russland in einem Krieg befindet. Also es war wie eine Kriegserklärung gegenüber dem Westen. Zuvor sprach man ja immer nur von einer militärischen Sonderoperation. Wir haben über das Thema letzte Woche gesprochen. Aber lass uns jetzt mal zurück zu den Anschlägen kommen. Was glaubst du denn, wie wird Russland, wir haben eine Rede eingestellt von Präsident Putin, die übrigens sehr gezielt die Menschen angesprochen hat, gar nicht politisch groß Erwähnung fand, aber es wird ja wahrscheinlich eine Konsequenz geben aus diesem Anschlag.
Naja, wie sie reagieren werden, das hängt natürlich davon ab, wer am Ende wirklich dahinter steckt. Eine Möglichkeit, die natürlich im Westen und der Ukraine als Alternative gerade auch verbreitet wird, ist eine False Flag Operation Russland, also dass sie es selbst gemacht haben. Aber es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass Russland selbst dahinter steckt. Aus meiner Sicht absurd. Das wären ja dieselben westlichen Muster wie bei den Nord Stream Anschlägen.
Es verdichten sich die westlichen Meldungen, dass angeblich die islamische Terrororganisation ISIS oder IS hinter den Anschlägen steckt. Die USA waren extrem schnell damit, die Täter zu benennen. Das war ja bei Nord Stream, glaube ich, auch damals so, dass es eigentlich sofort hieß, das waren die Russen. Aber die USA sprechen jetzt auch vom IS oder ISIS. Und das ist ja die Gruppierung, die Syrien tyrannisiert hatte, den Irak auch. Und die spielten medial in den letzten Jahren aber gar keine Rolle eigentlich oder kaum eine Rolle. Glaubst du, dass die verantwortlich sein könnten oder will man vielleicht von anderen Drahtziehern ablenken?
Es ist auf jeden Fall auffällig, wie du gerade schon sagtest, dass die sofort reagiert haben. Aus meiner Sicht wieder ein bisschen zu schnell. Denn wenn sie auch reagiert haben und haben gesagt, die Ukraine war es zum Beispiel nicht, dann muss man sich fragen, okay, dann müssen sie ja wissen, wer es war. Sonst könnten sie ja auch nicht wissen, wer es nicht gewesen ist. Das wäre logisch. Also ich würde sagen, dass diese IS-Aussage der US-Amerikaner, der ISIS, dass das eine auffällig dumme Unterstützung dieser Täterwahrscheinlichkeit ist, die der Westen da fährt. Ich gehe davon aus, dass IS oder ISIS damals zur Destabilisierung Syriens und auch als Grund für den Eingriff des Westens dort durch US-Geheimdienste erst zuvor aufgebaut wurde. Es ist keine wirklich wilde Verschwörungstheorie. Wenn die Russen diese auf Basis vieler Indizien entstandene Logik ebenso sehen würden, dann wäre damit klar, dass die CIA zumindest indirekt für diesen Anschlag als verantwortlich gesehen würde, falls es IS sein sollte. Wenn also die westlichen Medien sogar behaupten, wie sie es ja tun zum Teil, dass es angeblich sogar ein Bekennerschreiben von IS gibt, dann zeigen sie faktisch mit dem Finger auf sich selbst. Also ich gehe davon aus, dass Russland den Hintergrund von IS nur gut einzuschätzen weiß.
Wir sehen aber, dass Russland als Urheber des Anschlags die Ukraine nennt. Und letztendlich passiert in der Ukraine nur wenig ohne das Wissen und die tatkräftige Mithilfe natürlich der westlichen, der US-geprägten NATO. Nach russischen Angaben wurden die Täter wohl größtenteils gefasst. Das Internet ist ja voll mit diesen Aufnahmen. Und zwar sind die wohl gefasst worden, als sie sich direkt nach diesem Terrorakt in Richtung Ukraine bewegt haben sollen. Putin hat in seiner wichtigen Rede zu diesem Terrorakt von Auftraggebern gesprochen, die alle ihre gerechte Strafe erhalten werden. Es ist anzunehmen, dass Russland mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit wohl davon ausgeht, dass der Westen auf jeden Fall, beziehungsweise deren Hintergrundakteure die Hände mit im Spiel hatten.
Naja, wenn wir mal die Sache ganz nüchtern betrachten, aus meiner Sicht, da versucht man ja schon seit Langem im Westen mit vielen, wenn nicht sogar allen Mitteln, Russland irgendwie zu einer Reaktion zu bewegen, damit man dann endlich offiziell zurückschießen kann. Also dieser Moskauer Terrorakt könnte der westlichen Strategie der Kriegstreiberei sogar dienen. So zumindest kann ich es mir vorstellen. Dazu gehört aktuell ja ebenfalls, dass das Thema der NATO-Truppen in der Ukraine immer aktueller wird. Der französische Präsident Macron, der fordert ja NATO-Truppen seit ein paar Wochen gegen Russland auf ukrainischem Gebiet. Und der polnische Außenminister Sikorski, der gab danach sogar öffentlich zu, dass NATO-Kräfte ja bereits in der Ukraine tätig wären.
Ja, wir haben auch darüber letzte Woche gesprochen, was die französischen Soldaten angeht, die ja zum Teil schon exekutiert wurden. Man hört aus diversen Quellen, aber auch von Russland, dass die Entsendung von 2000 französischen Soldaten wohl im Gange ist oder eventuell sogar schon abgeschlossen ist. Und Russland erklärte daraufhin, dass eben die französischen Soldaten gezielt liquidiert werden sollen.
Ja, das ist die auffällig offiziell propagierte Seite. Da kann allerdings auch etwas anderes hinterstecken. Alle Experten wissen offenbar, dass die Ukraine den Krieg längst verloren haben. Nachdem sie auch durch die westlichen Einflüsse natürlich seit Beginn des Krieges 2014 und genauer genommen sogar schon davor sich hat über den Tisch ziehen lassen. Es gibt nun immer wieder Diskussionen von einer Strategie, dass man die Ukraine in der heutigen Form auflösen oder sogar umverteilen könnte. Das heißt, es wäre ja die logische Konsequenz. Man weiß also gar nicht, ob man diese neuen NATO-Truppen in der Ukraine vielleicht sogar für diese Aufteilungsstrategien nutzen will. Es ist nur eine Theorie, Verschwörungstheorie oder ein Indiz, könnte sein. Demnach könnte dann der Fluss Dnjepr eine neue Grenze werden. Das sind so die Pläne, die momentan kursieren. Teile der Ukraine könnten dann an Polen, wir sprachen ja schon einige Male über Ostgalizien, aber auch Rumänien dann übergegangen werden.
Sind wir jetzt schon wieder im Bereich der Verdachtsmomente oder Verschwörungstheorien? Offenbar, Herr Popp. Also du meinst, dass der Westen einen strategischen Mehrwert sehen würde, wenn man Teile der heutigen Ukraine im Rahmen einer Friedensverhandlung mit Russland zugunsten der NATO-Staaten Polen und Rumänien aufteilt. Ja, und dann im Gegenzug die Ostgebiete mit Meereszugang zum Asowschen Meer und Teilküsten des Schwarzen Meeres wie die Krim dann als russisches Staatsgebiet anerkennt?
Also aus meiner Sicht ließe sich ein solches Szenario durchaus ableiten. Und ich glaube, dass sich im Spannungsfeld der NATO mit Russland sehr bald wichtige Dinge ereignen können. Man kann hier auch weitere Fragen mit einbinden. Wir müssen ja mal größer denken. Zurzeit nehmen wir wahr, dass bestimmte wissende Herrschaften wie Bill Gates, Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg enorme Mengen Aktien verkauft haben. Gleichzeitig hören wir aus vielen Quellen, auch in USA, Manhattan, von einem kommenden schwarzen Schwan, den man erwartet. Damit meint man ein unerwartetes Ereignis mit einem schwarzen Schwan, das die Märkte im Finanzsystem dramatisch crashen lassen könnte. Dazu würden natürlich die Aktienverkäufe dieser wissenden Personen gut passen. Aber auch der Höhenflug der Goldpreise, der offenbar nicht mehr zu bremsen ist. Wobei hier möchte ich kurz einschieben, dass man hier als Anleger sehr genau die Zusammenhänge verstehen sollte, bevor man gedankenlos einfach in Edelmetalle jetzt investiert. Darüber spreche ich ja gerne in meinen Webinaren.
Du meinst zusammengefasst, dass Russland auf die eine oder andere Art und Weise auf den Terrorakt reagieren wird, aber es spricht ja auch vieles dafür, dass es sich hier nicht um eine ungeplante Eskalation handelt, die dann zum großen Krieg führen könnte. Also es wird ja immer gern der Vergleich zum Ersten Weltkrieg herangezogen. Ist es richtig? Du vermutest also, dass hier eher ein bestimmter Ablauf orchestriert wird. Wir sprachen ja einige Male darüber, dass das Bild der Massenmedien zu dieser ganzen Kriegstrommelei massiv, naja, jedenfalls nicht selten, von der Realität abweicht. Glaubst du, dass es einen militärischen großen Konflikt zwischen Russland und Europa geben wird?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Es ist ja schon eine kritische Situation. Ich sehe hier eine wirklich vielleicht sogar zu starke Diskrepanz zwischen den Medienveröffentlichungen und der öffentlichen Meinung der Mehrheit, die von der schreienden Minderheit der Krops-Kriegslobbyisten ja lediglich überbrüllt werden. Die Masse will keinen Krieg. Die Masse ist auch gar nicht so russisch-phobie-mäßig angehaucht, wie man das gerne haben möchte. Wir haben das gesehen, wie viele Menschen dann an der russischen Botschaft in Berlin beispielsweise ihre Blumen niedergelegt haben. Auch das ist ja ein Zeichen. Die kritische Grundhaltung gegenüber der USA und ihrer NATO-Truppen ist sehr weit verbreitet. Und ich vermute, ehrlich gesagt, sogar Massendemonstrationen gegen einen dritten Weltkrieg, die schon zeitnah in ganz Europa losgehen könnten. Natürlich ist da auch eine Portion Hoffnung bei mir mit dem Spiel. Und ich sage ja nicht selten, dass Hoffnung auch die sentimentale Schwester der Dummheit sein kann. Jeder weiß, dass ein eskalierender Krieg in Europa keine Gewinner haben wird. Aber mit der Angst lassen sich eben enorme Profite machen. Sowohl im Rüstungsbereich, weshalb ich zum Beispiel Frau Strack-Zimmermann und Herrn Kiesewetter eher als Außendienstvertreter der Waffenhändler sehe. Aber es geht eventuell auch um Profite an den Börsen, weshalb ich die Kriegsentwicklungen in Europa auch mit der Massenabstoßung von Aktien bei den selbsternannten Philanthropen in den USA in einer Verbindung sehe. Es könnte also ein großer Crash an den Märkten vorbereitet werden, den man mit einer gigantischen Ablenkung eines drohenden Krieges zu vernebeln versucht.
Bin mal gespannt, wie lange die das noch versuchen, diese Kriegsdrohungen aufrechtzuerhalten und das Feuer sozusagen am Flackern zu halten. Es scheint ja so, dass diese ganzen Events, Corona, Krieg, Klima, irgendwie wie ein Ablenkungsmanöver wirken, von ganz anderen Zusammenhängen wie Umverteilungsorgien der weltweiten Finanzmittel, in die Taschen der Großen natürlich, zusammenhängen. Und am Ende können dann die normalen Bürger ihr Erspartes verlieren, aber sind, wenn das jetzt so weiter geglaubt wird, wie eben öffentlich dargestellt, dann könnten die am Ende noch dankbar sein, dass man wenigstens das Leben behalten durfte. Es ist eine wirklich verrückte Zeit, in der wir uns befinden. Und wir können gar nicht genug immer wiederholen, ihr Lieben, bleibt einfach in eurer Kraft, bleibt in der Angstlosigkeit, geht ins Vertrauen, möglichst ins Gottvertrauen und vor allem raus in die Natur. Genießt eure Zeit, genießt euer Leben und macht das Beste draus, indem ihr euch entwickelt und nach oben ins Licht hinein versucht zu kommen. Auch schon kommt die wunderschöne Melodie. Dankeschön, Andreas.
Ja. euch von uns allen Liebes, alles Liebe und wir sehen uns oder hören uns am Mittwoch wieder. Ciao, ciao.
Wir sehen uns gleich wieder, mein Lieber. Danke.